Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Dazu muss ja gesagt werden, was viele regelmäßige Hörerinnen und Hörer bestimmt schon wissen, dass viele Themen weit über Leipzig hinausragen. Heute wagen wir uns mal wieder in unsere Region und da habe ich Peter Büscher eingeladen, Delegierter des Bunds des Delitzscher Land, und zwar für ein ganz bestimmtes Thema. Da geht es um den Flughafen Halle Leipzig. Hey Peter.
Hi, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Na, fast schon Mittag, Vormittag. Ja, schön, dass du dich erstmal bereit erklärt hast dafür. Dein Thema oder was, wo du dich gerade sehr mit beschäftigst, ist eben der Flughafen Halle Leipzig. Da wird ja ein Ausbau geplant, beziehungsweise ist ja schon beschlossen, oder? Wie ist das?
Nein, wir sind also in einem sogenannten Baugenehmigungsverfahren. Das ist ein Bei so großen Bauvorhaben, die geplant sind, ist es ein öffentliches Verfahren. Und wir sind also zurzeit gerade im Erörterungsverfahren. Die Baugenehmigungsbehörde, in diesem Fall die Landesdirektion in Leipzig, hat also die Gemeinden, die Träger öffentlicher Belange, die Bürger eingeladen, Stellung zu nehmen zu dem Flughafenausbau, dem geplanten. Und da sind also 5.000 Eingaben erfolgt. Der Flughafen hat jetzt Stellung genommen und die Einwendenden dürfen jetzt nochmal antworten. Da sind wir gerade mittendrin, oder heute ist der letzte Tag, sogar der 20., wo man noch Einwendungen einreichen kann. Und wir haben das natürlich gemacht, also die Städte, Gemeinden, die NGOs haben natürlich entsprechende Einwendungen gemacht. Also wir sind mitten in einem Verfahren noch drin, dessen Ausgang offen ist.
Also offen in der Theorie, selbstverständlich. Wie schaut es denn praktisch aus? Weil sowas wird ja auch manchmal gern vorgeschoben. Da lässt man die Bürger sich ein bisschen ausleben und dann kommt es doch wie vorher gedacht.
Ja, also es ist natürlich tatsächlich zu befürchten, was du befürchtest, dass es teilweise scheindemokratische Verfahren sind, die da abgespult werden. Aber ich glaube, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, das ist alles nur fauler Zauber. Wir stellen jetzt fest, dass das Anhörungsverfahren, was jetzt gelaufen ist, nicht 2004, wo der Flughafen genehmigt wurde, sondern jetzt, dass es eine ganz, ganz breite Resonanz in der Bevölkerung gegeben hat. Alle Gemeinden im Einzugsbereich Stellung genommen haben und auch mit schwerwiegenden Bedenken sich geäußert haben. Also das Bewusstsein um die Problematik des Flughafens ist viel, viel, viel größer, als es 2004 oder 2006 war, wo noch keiner ahnte, was da am Himmel droht. Heute wissen die Leute tatsächlich, was passiert, wenn so ein Flughafen ausgebaut ist, und sind natürlich viel, viel sensibler und beteiligen sich auch an diesem Verfahren. Wie die Landesdirektion, die Genehmigungsbehörde darauf reagiert, das wissen wir nicht. Wir gehen leider davon aus, dass die Landesbehörde, weil sie ja die nachgeordnete Behörde der Landesregierung ist, dass sie das durchwirken wird. Und wir bereiten uns eigentlich jetzt schon innerlich darauf vor, dass, wenn die Politik nicht reagiert und die Landesbehörde nicht reagiert, dass wir dann den letzten Weg zu den Gerichten gehen müssen.
Okay, das wäre ein optionaler Weg, der durchaus auch mit Erfolgschancen.
Ja, ich sag mal so, es gibt ja solche Streitpunkte schon in vielen anderen Orten, auch in Europa, in London, Wien. Und inzwischen sehen viele Gerichte, in Fortsetzung des Urteils auch des Bundesverfassungsgerichtes, dass es generationengerecht nicht mehr ist, wenn man da jetzt noch einen Flughafenausbau hinsetzt, der halt eben erheblich zum Klimawandel oder zur Klimakatastrophe beitragen wird.
Genau, das wäre meine nächste sehr naive Frage gewesen. Was ist denn das Problem des Ausbaus?
Also man muss sich das vorstellen, das ist ja Leipzig ist ein riesiger Frachtflughafen. Da starten tagsüber auch ein paar Passagiermaschinen, aber 90% des Treibhauseffektes, der vom Flughafen ausgeht, ist dem Frachtverkehr zuzuschreiben. Und wir wissen ja, aufgrund unserer Berechnung, wir können ja jeden Flug mit Tonnage nach Zielen nachrechnen, wir wissen, dass im Jahr 2018 die Kerosinmenge, die betankt wurde für die Frachtflieger, 514.000 Tonnen sind. 514.000 Tonnen. Und wenn man das hochrechnet auf dann halt eben den CO2-Effekt, der von Leipzig ausgeht, dann kommt man insgesamt zu ungefähr 4,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Weil es ist ja nicht nur das CO2, die Stickoxide, die Sulfaterosole, der Wasserdampf, der oben in der Atmosphäre freigesetzt wird, der halt eben zu diesen Treibhauseffekten beiträgt. Und insofern ist das der Leipziger Flughafen der Ausgangspunkt für eine gewaltige Klimalast, die wir da oben in die Atmosphäre bringen.
Wenn man jetzt den Leipziger Flughafen, also jetzt die Frachtanteile vergleicht mit anderen Frachtflughäfen in Deutschland, ja, wo steht man da so?
Ja, Leipzig hat sich inzwischen durch die Nachtflugerlaubnis, das gibt es nur noch in Köln, Hannover, nicht? Und halt eben Leipzig. Durch diese Nachtflugerlaubnis hat sich Leipzig inzwischen auf den zweiten Platz nach Frankfurt hochgerobbt. Und wenn die Planungen Erfolg haben, was wir nicht hoffen, aber wenn sie Erfolg haben und der Flughafen so ausgebaut wird, wie die das beabsichtigen, dann wird Leipzig ganz schnell die Nummer 1 werden. Und wir gehen davon aus, dass sich die Frachtlast, die befördert wird, innerhalb kürzester Zeit verdreifachen wird. Also im letzten Jahr waren es 1,5 Millionen Tonnen, die umgeschlagen wurden. Und wir gehen hoch, wenn wir das hochrechnen, und das ist absolut realistisch, wenn man sich die Wachstumszahlen der letzten 2-3 Jahre anguckt, wir sehen, dass wir sehr, sehr bald in Richtung 3,5 Millionen Tonnen hochgehen werden. Damit hätte Leipzig dann der größte Frachtflughafen hier in Deutschland und überhaupt einer der größten in Europa. Also wir haben dort eine ungemein dynamische, undramatische Entwicklung zu vergegenwärtigen. Und weil das halt eben so ist, haben sich natürlich viele Leute zusammengetan im Aktionsbündnis gegen den Ausbau des Frachtflughafens, um halt eben dieses Unheil zu verhindern. Ne?
Wie ist denn der Ausbau? Kannst du ein bisschen skizzieren? Also wie viel Fläche, was ist das jetzt gerade, wie viele Landebahnen, was soll kommen?
Ja, das Thema ist, die DHL als eines der Expressbetreiber, die brauchen ja diesen Nachtumschlag, weil sie ihren Kunden versprechen, heute bestellt, morgen geliefert. So, und das geht natürlich nur in ihrem Konzept, wo man große Zweifel dran haben kann, wenn die das die Nacht nutzen, um den Umschlag darzustellen.
Ja, also ist von der Logik erstmal klar.
So, und das ist halt eben so, ein Hub, ein Umschlagzentrum, wie das in Leipzig ist, funktioniert also wie folgt, dass aus aller Herren Länder und aus allen Richtungen nachts ab 22 Uhr die Flugzeuge hier auf den Flughafen zufliegen, etwa 70, 80 Flugzeuge, die gehen dann auf die Stellplätze, werden entladen, dann läuft das durch die ganzen Sortieranlagen und dann geht das wieder in die Flugzeugbäuche rein und ab 3 Uhr nachts geht es wieder los, 70 Flieger in alle Länder der Welt schwärmen wieder aus. Also du hast eigentlich eine Umschlagszeit von 2-3 Stunden, wo das durch die Sortierhallen läuft und dann geht es wieder in die Flugzeuge und raus. So, und diese 70 Flugzeuge oder 60 Flugzeuge, die wir jetzt haben, die sollen auf 96 Flugzeuge um 50% erhöht werden. Und um die abfertigen zu können, brauchst du natürlich Stellplätze am Flughafen, wo die Flugzeuge stehen. So, und diese Stellplätze, die sollen jetzt von 60 auf 96 aufgeweitet werden. Das heißt, es werden riesige Vorfelder, eine 500.000 Quadratmeter, werden jetzt zusätzlich erschlossen, betoniert und für diese Stellplätze freigehalten.
Also erschlossen, betoniert heißt dann zum Beispiel, das ist noch Waldfläche, Wiesenfläche und so weiter.
Es ist jetzt schon versiegelt. Es ist jetzt Flughafenfläche schon, das haben die schon früher gekauft.
Aber jetzt vom tatsächlichen Bestand.
Aus Wiese wird Beton.
Naja, das brauchen wir auch ganz dringend. Wir haben ja nicht noch ein Artensterben nebenbei.
Nein, und wir haben auch keine Versiegelungsprobleme, wir haben überhaupt gar keine Probleme. Wir können machen, was wir wollen, spaßigerweise.
Das einzige Problem ist ja, dass das Wirtschaft nicht schnell genug wächst.
Und dann kommen noch ein paar Rollwege dazu, aber im Kern geht es darum, diese Umschlagskapazität, diese Vorfeldstellplätze zu erhöhen. Und dafür werden halt eben die 500.000 Quadratmeter gebraucht. Und darum geht es. Und das heißt halt eben, dass halt eben die Frachtmenge sich so entwickelt, wie wir das haben, wie wir es gesagt haben. Wir hatten in den beiden letzten Jahren, und ich glaube nicht nur Corona-bedingt, Wachstumsraten von 12% und 15%. Das heißt, dieser ganze Frachtflugverkehr, der explodiert. Und wir müssen befürchten, jetzt auch die aktuellen Ereignisse sehen in Shanghai, wenn die Häfen dicht sind, steigen die Leute natürlich in ihrer Logistik.
Nur zur Erklärung, Shanghai gerade Lockdown.
Lockdown, Feierabend, geht nichts mehr. Und dann ist zu befürchten, dass noch mehr was irgendwie transportabel ist, in Flugzeugen transportiert wird. Also ich gehe davon aus, dass das Wachstum, was wir im Frachtflugverkehr in den letzten Jahren hatten, weiter über jede Proportion hinaus wächst. Also in den Planungen gehen die von Wachstumsraten, was ja auch schon enorm ist, von 5% aus, jedes Jahr. Ne?
Ja, ja.
Jedes Jahr 5%, heißt auch 5%, heißt auch 5%.
Zins quasi.
Genau so. Heißt natürlich auch jedes Mal 5% mehr Kerosin. Und jetzt haben wir in den letzten beiden Jahren, wie gesagt, 12% und 15% gehabt. Und ich mache eine Wette, 2022 wird das weiter knallen. Und das macht natürlich nicht nur die Umwelt kaputt, sondern vor allen Dingen die Anwohner sind natürlich bis am Anschlag mit dem Lärm belastet. Ne?
Genau, das war der zweite Punkt. Also erstmal, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht irgendwie ins Detail erklären, warum das ein Umweltproblem ist mit dem ganzen Kerosin, mit dem CO2. Du hast ja schon die Treibhausgase angesprochen. Das sollte allen bewusst sein, die hier zuhören. Aber jetzt kommt eben auch dieses explizite Ding dazu, was davon losgelöst nochmal ein zweites Problem ist. Und das ist genau eben dieser Lärm. Was hat es denn damit auf sich?
Ja,
einfach mehr Flugzeuge, mehr Lärm.
Das ist... Es gibt zwar Leute, die behaupten... dass das nicht mehr wird, aber wir wissen ja, dass auch die neuen Flugzeugtypen, also wenn eine Flugzeuggeneration ersetzt wird durch die nächste, dann ist das Problem, dass die nächste kann mehr laden.
Also ein klassischer SUV.
Genau, exakt. Du rüstest eigentlich die Größe auf und dann die Größe führt wieder dazu, dass es doch lauter wird. Also theoretisch ist es so, dass die neuen Triebwerke eigentlich leiser sein müssen, aber wenn das Flugzeug größer wird, mehr Last transportieren, mehr Kraft produzieren muss, dann ist der Lärmpegel genauso.
Also aufs Kilogramm ist es zwar leiser.
Aber in der Gesamtheit der Kilogramm.
Genau,
fristig auch. Ja, könnte man ähnlich wie bei den SUVs sehen. Und das Problem ist eigentlich, es gab damals eine Genehmigung für den Flughafen, die gesagt hat, die Leute dürften eigentlich nachts nicht wach werden. Mit Schallschutzfenstern und Lüftern müsste eigentlich geregelt sein, dass sie nicht wach werden. Mhm. Und es gibt auch Obergrenzen im Lärmschutzgesetz, nach denen die nicht überschritten werden dürfen. Und jetzt ist es so in den letzten Monaten aufgrund des Wachstums, dass dieses Aufwachen selbst in den mathematischen Modellen, um Lärm zu berechnen, heute dargestellt werden kann. Das heißt, wir haben schon Gemeinden, wo rechnerisch, nicht messtechnisch, sondern rechnerisch eigentlich das Lärmkontingent ausgeschöpft ist. Die sind also
jetzt schon
ganz, ganz hart an der Decke dran. Und es gibt Gemeinden, Döllnitz, Raswitz, wo also diese Aufwachwahrscheinlichkeiten größer 1 sind an 19 von 30 Tagen im Monat. Also jeden Wochentag kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die Leute in diesen Einzugsgebieten nicht mehr richtig schlafen können.
Und wir reden hier von Häusern mit Schallschutzfenstern.
Immer.
Was ist, wenn jemand das sich nicht leisten kann?
Nochmal, es gab damals ein Programm natürlich vom Flughafen, dass jeder, der in diesem Nachtschutzgebiet, das ist ausgewiesen und umrissen, einen Antrag stellen konnte, um solche Fenster und Lüfter zu bekommen. Das haben auch ein paar Tausend gemacht. Nicht alle, aber ein paar Tausend haben es gemacht. Die sagen nur, das Problem ist, der Schall, der dich weckt, ist nicht ein Dauerschallpegel, der dich weckt, sondern das ist immer natürlich der Peak. Also wenn das Flugzeug jetzt genau, das kommt dann an, 10, 15 Sekunden, bis der Lärmpeak erreicht ist und dann donnert das mit 80, 90 Dezibel über dein Haupt hinweg und dann setzt sich die Amplitude zwar ein bisschen verringert, aber die hörst du trotz Schallschutzfenster und Lüfter, hörst du die Lärmamplitude natürlich in deinem Schlafzimmer, wird trotzdem fortgetragen. Das heißt, wenn du in solch einer Zone lebst, dann wird dich auch das Schallschutzfenster und dein Schalldämmlüfter nicht vor dem Lärm bewahren. Und das sagen auch die Bürger. Ne? Das ist also nicht die errechneten Dauerschallpegel sind, die sie wecken, weil das sind errechnete Werte, sondern es sind die Maximalpegel.
Also man kommt mit dem Durchschnittswert, sagt, das ist alles in Ordnung.
Exakt. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, sondern geweckt wirst du natürlich immer von dem lautesten Ereignis. Und wenn das so ist, dass nachts, ich sag mal so ab 3 Uhr, 3:30 Uhr, starten die im 2-3-Minuten-Takt. Und wenn du dann mit deinem Haus, Wohnung oder wie auch immer im Einzugsbereich liegst, die großen, schweren Maschinen, die donnern halt eben mit 80, 90 Dezibel über die Häuser hinweg. Und dann ist das mit dem Schlafen.
Obwohl es mal da ja auch Vibration dazu kommt. Schall ist ja letztlich Vibration.
Also ich sag mal so, ich wohne selber noch im Nachtschutzgebiet. Und es ist halt eben, wenn so eine dicke 747 da über das Haus weggeht mit 500 Metern unter Volllast, dann hast du quasi den Eindruck, als würde die Luft vibrieren. so, solch eine Kraft müssen die freisetzen, um halt eben ihre 350 Tonnen dann in 10.000 Meter Höhe zu bringen.
Also muss, ja, genau, weil es ja gerade der Start, wenn sie erstmal fliegt, fliegt sie.
Aber den, müssen die unter vollem Schub müssen die natürlich Höhe gewinnen. Und das führt natürlich dazu, dass es für viele Bewohner, ich sag mal so, es gibt ja Menschen, die haben einen gesegneten Schlaf, sagt man. Mhm. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die von Schall sehr schnell angesprochen werden.
Ja, ja, klar.
Also es gibt, also der Begriff der vulnerablen Gruppen, das gibt es natürlich auch bei der Schallempfindlichkeit. Es gibt welche, die sind sehr sensibel und andere weniger sensibel. Aber das hilft einfach nicht, wenn du sehr sensibel bist, dann findest du nachts keine Ruhe. Und ich kenne natürlich viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich kann in meinem Haus nicht mehr weiterleben. Ich fühle mich durch diesen Flughafen so geärgert und so gestört, dass ich mir Gedanken machen muss, ob ich nicht wegziehen muss.
Zumal das ja auch so ein psychologischer Mechanismus ist, wenn ich was erwarte. Dann, also die Mutter, die das Neugeborene im Arm hat und schläft und erwartet, dass das mal zuckt, die wacht dann sofort auf. Genauso natürlich auch analog zum, wenn ich schon erwarte, da donnert dann irgendwie nachts wieder eins drüber, dann sind ja die Antennen leider negativerweise darauf gepolt. Aber das ist ja nichts, was man den Menschen vorwerfen kann. Das ist ein Prinzip des Homo sapiens. Ja. So sind wir gebaut.
Und wie gesagt, wir sind in einigen Ortsteilen, also die heißen jetzt Radefeld natürlich, Hohenheider, Großkugel, Döllnitz, Raswitz, die sind jetzt schon an der Spitze, an der Cap oben angekommen und wir sehen jetzt Bemühungen in dem Antragsverfahren des Flughafens, dass man diese ehemaligen Caps, dass man die jetzt verlassen will, diese Ebenen, und auf ein niedriges Lärmschutzniveau runtergehen will. Einer der größten Streitpunkte ist, ob das überhaupt, was da geplant ist, überhaupt das zulässig ist. Also da wird eine der Klagen wird sicherlich darauf hingehen, ob man innerhalb eines genehmigten Flughafens, einschließlich eines Lärmschutzkonzeptes, ob man dieses Lärmschutzkonzept eigentlich wieder jetzt zurücknehmen kann in Richtung Fluglärmschutzgesetz. Fluglärmschutzgesetz ist etwas milder oder sagen wir mal so in diesem Falle für die Anwohner schlechter als die damaligen Festlegungen zur Genehmigung des Flughafens. Und ein großer Streitpunkt dann ist halt eben überhaupt, ob dieses Verfahren so geführt werden kann, dass man einen niedrigen Stand jetzt für die Anwohner deklarieren kann. Nach unserer Meinung unzulässig, aber wir sehen, wie andere das dann auch beurteilen.
Ja, das wird sich zeigen. Jetzt mal so für die Zukunft. Also wenn das Interview hier rauskommt, heute ist noch die Möglichkeit, Einspruch zu erlegen.
Ist vorbei. Heute ist der 20.
Ist heute vorbei. Selbst wenn es heute noch wäre, das werden wir nicht mehr schaffen. Also alle, die da jetzt zuhören, bewegen wir uns jetzt irgendwo in der Phase, warten auf Entscheidung. Und wenn die Entscheidung kommt, dann, wenn sie dafür ist, dass es kein Ausbau ist, überraschenderweise schön, Party machen, mal freuen, Bierchen trinken. Wenn aber der Ausbau kommt, wie du sagst, wahrscheinlich, dann wäre der nächste Schritt ja der Klageweg.
Ja.
Wie ist denn das? Also sind das, kann man, also für mich klingt es so ein bisschen wie so eine Schere, die man dazu machen kann. Also auf der einen Seite die klimatischen Aspekte mit reinbringen, auch Versiegelung und so weiter und so fort. Wir haben in Leipzig einen Klimanotstand, den wir vielleicht auch nicht vergessen sollten, der ist vom Stadtrat beschlossen. Und auf der anderen Seite dann die persönlichen, individuellen Problematiken der Lärmschutz.
Ja.
Siehst du da gute Chancen, dass man mit dieser juristischen Zange quasi das Ding tatsächlich noch aushebeln könnte?
Also ich sag mal so, das Wichtigste ist eigentlich, dass in der Bevölkerung dieses Bewusstsein um die Problematik dieses Flughafenausbaus einfach mal Platz greift. Und es finden ja sehr, sehr viele Aktionen statt und es finden auch sehr viele Berichterstattungen inzwischen in Zeitungen, MDR und so weiter. Also das Thema, dass dieser Flughafenausbau nicht mehr sakrosankt ist, das ist eigentlich inzwischen schon Mainstream. Und ich sage mal so, das muss auch weiter verbreitet werden, denn ich sage mal so, selbst wenn wir die Gerichte ansprechen, sind auch Richter und Richterinnen sind Bürger unseres Landes.
Ja.
Und ich sage mal so, und wenn wir keine Stimmung haben, dass der Schutz der Person wichtiger ist als der Transport von Paketen und wenn wir keine Stimmung haben, dass der Klimaschutz wichtiger ist als die Urlaubsreise in die Malediven oder wohin auch immer, dieses Bewusstsein müssen wir eigentlich in der Bevölkerung verankern und wir als vom Aktionsbündnis tun natürlich alles dazu, dass das publik wird, was da geplant wird und dass Menschen anknüpfen können und sagen können, nicht mit uns. Genug ist genug, Ende aus, Feierabend. Und diese Stimmung, die müssen wir in der Breite der Bevölkerung auch noch kriegen. Und dann bin ich auch der Meinung, dass Richter oder Richterinnen, die über solche Verfahren dann Vorsitzen, dass die das auch zur Kenntnis nehmen und sagen, wirklich, genug ist genug, wir müssen hier jetzt einen Punkt vor das Komma machen.
Naja, so ein Bevölkerungsinteresse, ich bin jetzt kein Jurist, aber ist ja, meine ich, sogar auch ein juristischer Hebel in einer gewissen, oder zumindest ein Ding, was da eingebaut ist
ja.
Irgendwo.
Also ich sag mal so, wir haben ja schon, wir haben Präzedenzurteile in London Heathrow, in Schwechat, in Wien gab es schon Urteile, wo Landebahnen ausbauen wurden, wo die Gerichte gesagt haben, Schluss aus Ende. Und wir haben ja durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil auch die Vorgabe, dass auch einzelne Maßnahmen, also die Richter haben nicht nur gesagt generell und überhaupt, sondern die haben auch gesagt, einzelne Maßnahmen müssen unter diesem Licht der Generationengerechtigkeit jetzt geprüft werden.
Also wie die einzelne Maßnahme.
So, und deshalb sagen wir, auch der Flughafenausbau unterliegt einer Prüfung, ob ein solches Projekt, was natürlich Auswirkungen hat in die nächsten 30 Jahre, ob man das einfach heute noch beschließen und durchziehen kann. Und ich glaube, dass die Stimmung in der Bevölkerung jetzt sowieso, aber auch in den nächsten Monaten ganz eindeutig dahin geht, dass man einen solchen Unfug nicht mehr durchwinken kann. Und wir haben ja jetzt den Fall gehabt mit Nord Stream 2, wo ja auch einige der Leute der Meinung waren, man müsste so einen Unfug machen. Und jetzt stellt man fest, dass man die Pumpstation in Lubmin abschalten muss. Und genauso wird es beim Flughafen kommen. Da sollen ja nochmal 300 bis 500 Millionen verbuddelt werden. Und ich befürchte, dass wenn man sie jetzt verbuddelt würde in die Erde, dass es genau den gleichen Ausgang nimmt wie Nord Stream 2 und Lubmin. Man wird das in Zukunft nicht mehr betreiben können. Also der Flugverkehr ist mit dem Schutz des Klimas nicht zu vereinbaren. Es gibt im Augenblick, das ist ja das Entscheidende, in anderen Bereichen hat man ja, denkt man über neue Technologien nach, beim Fliegen ist das Kerosin, das Kerosin, das Kerosin. Und es ist im Augenblick kein Weg zu erkennen, in den nächsten absehbaren Zukunft, wie man Kerosin erstens ersetzen kann und ob man Kerosin mit ökologisch erzeugten Kerosin ersetzen kann. Beide Wege sind eigentlich in der nahen Zukunft überhaupt noch nicht zu erkennen.
Eben, es ist auch wissenschaftlicher Konsens, dass es nicht nur um technische Lösungen geht, die in dem Fall sogar sehr weit in der Zukunft noch liegen, sondern halt auch um gesellschaftliche Lösungen, dass wir dieses mehr, was ja da genau drinsteckt, einfach, dass der Kernelement dessen ist, was wir ändern müssen. Also endlose Welt.
Ja, das ist nicht. Vielleicht nur ein Aspekt, der auch nochmal vielleicht in die Diskussion eingeflossen ist in den letzten Wochen und Monaten, ist, von den Befürwortern des Flughafens wird ja immer gesagt, wir brauchen die Fracht für die Arbeitsplätze hier in Leipzig.
Ja, interessant. Wie viele sind es denn?
Darüber gehen die Meinungen auseinander, wie viele es sind. Wir haben immer beim Flughafen nachgefragt, wie viele es sind und welche Firmen es sind und mit wie viel Arbeitnehmern. Man hat uns auf diese Frage nie geantwortet. Der Flughafen sagt aber, dass es am Flughafen, im Flughafen 12.000 Arbeitsplätze sein sollen. Beweisen können wir es nicht und wie viele Halbdachstellen da mitgezählt würden, wissen wir nicht.
Und wenn die es beweisen könnten, dann wäre das ja ein Pro-Argument für den Ausbau. Also dann würden sie es ja auch beweisen. Also für mich klingt es nach einer reingeschmissenen Zahl.
Ja, ich hätte sie gerne belegt, genau. Aber nehmen wir mal an, es wären die 12.000 Arbeitsplätze, dann ist es natürlich so, wir müssen natürlich, wenn wir überlegen, dass der Frachtflugverkehr nicht mehr so weiter wachsen kann und dass auch vermutlich der Individualflugverkehr nicht mehr weiter so kann, müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, was mit diesen Arbeitsplätzen passiert, wie man auch da eine Transformation hinkriegt.
Zumal wir hier von Arbeitsplätzen reden, die nicht weggenommen werden. Die sind einfach noch nicht da. Ich könnte ja auch sagen, oh wie schrecklich, ich baue hier jetzt kein Irgendwas-Center in die Stadt rein, weil da würden ja 12.000 Arbeitsplätze entstehen. Ja. Ne, aber sie sind ja nicht da. Ich reiße ja nichts ein.
Also wir gehen davon aus, dass es einige tausend Arbeitsplätze sind, bei DHL, bei Amazon, tralala, alle, die da auf dem Flughafen arbeiten.
Also prekäre Arbeitsplätze vor allem.
Ja, ganz eindeutig. Aber die Frage ist natürlich, die Menschen, die da arbeiten, haben natürlich das Bedürfnis, da weiterarbeiten zu dürfen. Ja. Das verstehen wir. So, das ist auch völlig respektabel und alles in Ordnung. Und deshalb muss sich eigentlich die Gesellschaft, ähnlich wie bei den Atomkraftwerken oder wie bei den Braunkohlekraftwerken, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eine Transformation auch an einem Flughafen hinkriegen. Der Flughafen hat sich zu einem besonderen Logistikstandort entwickelt und wir müssen natürlich überlegen, wie wir alternative Gewerbe und Industrien an die Standorte hinkriegen, wenn wir das Wachstum, so wie es beabsichtigt ist, vom Flughafen nicht mehr darstellen können.
Da wäre ja eine Schienenanbindung erstmal so eine Sache.
Darüber haben wir auch schon diskutiert. Wir haben ja folgende Bewandtnis gehabt. Im letzten Jahr, 2021, wurde die Nordbahn repariert. Die nördliche Flugbahn musste repariert werden und war für 8 Monate außer Betrieb. Mhm. Und dann wurde der Flugverkehr ausschließlich über die Südbahn abgewickelt. Und wir haben festgestellt, das ging. Also der gesamte Flugverkehr wurde 8 Monate lang ausschließlich über die Südbahn abgewickelt. Und dann könnte man natürlich den Gedanken haben, wenn das möglich ist, was machen wir eigentlich mit der Nordbahn und dem gesamten nördlichen Flugfeld? Das steht ja eigentlich, so dringend scheint es ja nicht benötigt zu sein.
Im Vergleich, also Südbahn und Nordbahn sind relativ gleich groß.
Beides mal 3600 Meter, wunderbar. Okay. Also die können sowohl auf der Südbahn als auch auf der Nordbahn landen. Aber die Frage ist eigentlich, ob man das nördliche Flugfeld, was ja Quadratkilometer groß ist, nicht einer, was auch leider schon befestigt ist und der Natur entrissen ist, kann man so, ob man dieses Feld nicht durch eine andere Nutzung zuführen könnte. Und selbstverständlich machen wir uns im Augenblick Gedanken und sind auch mit Leuten im Gespräch, ob man nicht das Thema Bahnlogistik, wir haben ja einen kleinen Containerbahnhof östlich des Flughafens, ob man das ganze Ding nicht aufbohren und erweitern könnte und tatsächlich zu einem Bahnlogistik-Schwerpunkt ausbauen könnte. Da muss man natürlich mit den entsprechenden Leuten reden, ob es da möglicherweise Ideen gibt. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man anfangen muss, über Alternativen nachzudenken, jetzt, weil ich glaube nicht mehr, dass es mit dem Frachtflugverkehr und mit dem Personenverkehr so weitergeht, wie es in den letzten Jahren gegangen ist.
Naja, wird es nicht. Also ich meine, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen als Menschheit, dann wird es, was weiß ich, dann möchte man nicht wissen, was gesellschaftlich, wirtschaftlich in 20, 30 Jahren überhaupt noch übrig bleibt.
Also wir haben ja den Vorschlag gemacht, dass man, weil es im Augenblick keine Alternativen gibt, auf Kerosin, alternative Kerosinsorten umzusteigen, dass man eigentlich, wenn man die Treibhausneutralität 2040 erreichen will, müsste man eigentlich mathematisch gesehen jedes Jahr die Kerosinmenge, die in Leipzig vertankt wird, um 7% senken.
Und das sind auch schon super konservative Rechnungen, die eigentlich...
Und dann hätte man, wenn man das um 7%, dann hätten wir 2014 vielleicht nur 25% der jetzigen Menge. Und mit der könnte man vielleicht anderweitig dann umgehen. Zu dem Zeitpunkt gibt es vielleicht andere Techniken und so. Aber unsere Voraussetzung, die wir jetzt haben, heißt eigentlich, wenn wir das Thema Klimawandel und die entsprechenden Maßnahmen ernst nehmen, müssten wir jetzt anfangen, ab diesem Jahr, jedes Jahr die Kerosinmengen, nicht nur in Leipzig, sondern auch an anderen Flughäfen, natürlich runternehmen, damit wir tatsächlich dieses Ziel der Treibhausneutralität auch im Flugverkehr erreichen können.
Zumal auch dieses Ziel ja gar nicht stimmt, weil diese 2040, also wir sind ja jetzt, wenn man es tatsächlich mit dem, was tatsächlich passiert, das sind ja theoretische Ziele. Wenn man die Wahrheit betrachtet, dann sind die ja auch schon viel zu weit spät und das kommt ja noch oben drauf, aber nehmen wir diese Ziele. Vielleicht noch eine Frage, die auch politischen Druck hoffentlich, weiß ich nicht, erzeugen könnte. Wie ist denn der Flughafen Halle Leipzig wie ist die Stadt Leipzig, die einen Klimanotstand ausgerufen hat und dazu auch zu stehen hat, gefälligst, würde ich sogar noch dazu schreiben, ja. Wie ist die darin verwickelt und damit verbunden? Also wie wird hier der Bürger betrogen oder wird das überhaupt?
Ja, sagen wir mal so, Leipzig ist ja als Stadt auch Gesellschafter des Flughafens mit kleinen Anteilen.
Mhm. Aber klein heißt, wo bewegen wir uns?
Im einstelligen Prozentbereich.
Okay.
Aber sie ist dabei, auf jeden Fall ist dabei und könnte natürlich als Anteilseigner auch Stellung nehmen.
Und das ist eine große Stimme, das ist die Stadt Leipzig.
Ist eine beachtliche Stimme. Jetzt ist es ja so, es gibt Beschlüsse des Stadtrates dazu. Auch Stellungnahmen jetzt zu dem Genehmigungsverfahren seitens der Leipzig ist eindeutig gesagt worden vom Rat her, dass man den Ausbau nicht befürwortet in der jetzigen Form. Aber es gibt eigentlich von der Verwaltung her eigentlich keine richtige negative Positionierung. Herr Jung, Bürgermeister Jung, ist eigentlich ein Befürworter des Flughafenausbaus.
Ist das nicht der mit der Partei mit dem Klimakanzler?
Das sollte er sein.
Ja.
Aber Spaß beiseite, es ist so, es gibt also auch in der Verwaltung unterschiedliche Meinungen zu den Vor- und Nachteilen eines Flughafenausbaus, sodass also die Position der Stadt Leipzig nicht so gewaltig negativ ist, wie man das hätte annehmen können, aufgrund der Stadtratsbeschlüsse. Also ich sag mal so, es könnte wesentlich mehr Druck aus Leipzig kommen, dass man sagt, Leute, Schluss, aus, genug ist genug. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Flughafen transformieren und nicht, wie wir ihn weiter ausbauen.
Also letztlich drängt sich wieder der Verdacht auf. Man drückt sich das eine Auge zu mit irgendwie Klima, Zukunft und so weiter. Und das andere Auge leuchtet und sieht den wirtschaftlichen Ertrag. So ist das. Wie ist halt
also die Mehrheit des Stadtrates ist sicherlich sehr kritisch gegenüber dem Ausbau, aber seitens der Verwaltung betreibt man eigentlich eine Politik der Duldung und Genehmigung weiterer Ausbaumaßnahmen.
Okay. Ja, Peter, man könnte natürlich jetzt noch viel ins Detail gehen, dann wird es aber immer länger und länger. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre jetzt noch sehr wichtig, das würdest du noch gerne loswerden? Wenn es ein Gruß an deine Frau ist, auch gut, aber vielleicht auch ein bisschen mehr.
Nein, ich bleibe dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir bei kommenden Aktionen, die jetzt wieder kommen, wir haben im Sommer das Klimacamp in der Nähe des Flughafens, vermutlich wird es ausgerichtet, dass sich möglichst viele an diesem Klimacamp beteiligen.
Klimacamp Leipziger Land.
Ja, genau so. Das wird auch dieses Jahr wieder veranstaltet. Glaube ich, Ende Juli gehen die Aktionen los. Und ich denke mal, dass es gut wäre, wenn sich viele Leute da einschalten und sagen, pass mal auf, Leute, wir machen mit. Und wir wollen auf jeden Fall dieses klimaschädlichste Projekt, was im Augenblick in Leipzig betrieben wird, nicht in Leipzig, sondern in Sachsen betrieben wird, dass das halt eben nicht durchkommt. Und ich sage mal so, wir brauchen die breite Mehrheit der Menschen, die sagen, Schluss mit dem Unfug. Und wenn wir das hinkriegen in den nächsten Wochen und Monaten, dann glaube ich, haben wir erstens auch den Rückenwind für die kommenden Prozesse und wenn der ein oder andere demnächst mal aufgefordert wird, auch in den Spendentopf was zu tun, weil Prozesse sind wahnsinnig teuer, dann bin ich umso glücklicher. In dem Sinne, vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten.
Genau, dann würde ich vielleicht noch ganz pragmatisch fragen, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, okay, da würde ich mich gerne beteiligen, an wen wende ich mich jetzt?
Da gehe ich ins Internet, www.bündnisleipzig.de und dann bin ich sofort auf der richtigen Seite und da finde ich auch, wenn ich Spaß habe am Spenden, finde ich auch die entsprechenden Konten angegeben. Also keiner muss die Füße stillhalten.
Ja, Peter, danke dir fürs Gespräch.
Danke meinerseits.
Mhm.